Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Kolumbien hat seit wenigen Wochen einen linken Präsidenten. Die Probleme im Land sind so gewaltig, dass die Frage, wo anfangen, schwer zu beantworten ist. Der Bonner Arzt Theodor Rüber hat angefangen. Er kümmert sich darum, dass Mädchen in der Region Chocó zur Schule gehen und lernen können. Was er genau macht und warum er beim Papst war, erzählt er gleich. Und außerdem vor uns die Sintflut, die Geschichte der Arche Noah als eigene Geschichte. Ein Bibliodrama-Kongress macht es möglich. Vor 7 Jahren arbeitete ein junger Mediziner aus der Nähe von Bonn in einem Krankenhaus in Kolumbien, genauer gesagt im Chocó, einer abgelegenen Region an der Grenze zu Panama. Das Praktikum veränderte sein Leben und auch das einiger Menschen in der Region. Theodor Rüber, so heißt der Arzt, gründete Casa Hogar, eine Nichtregierungsorganisation, die sich speziell um Bildung für Mädchen kümmert. Was er bewegen will und was eine Audienz beim Papst bewegt hat, darüber habe ich am Freitag mit Theodor Rüber gesprochen. Das Gespräch, das Sie gleich hören, ist also aufgezeichnet. Seine Organisation schafft im wahrsten Sinne des Wortes Räume, in denen Mädchen lernen können. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie die Situation für Mädchen im Chocó ist.
Ganz unterschiedlich. Aber die Mädchen, auf die wir uns fokussieren, die kommen häufig aus sehr abgelegenen Regionen, aus dem Regenwald. Kommen sowohl aus afrokolumbianischen als auch aus indigenen Gemeinschaften und sind in schwierigen Situationen, teilweise in ihrem näheren Familienumfeld, dass sie da keinen haben, der sich um sie kümmert, teilweise aber auch im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, dass sie fliehen mussten, dass sie in flüchtenden Camps leben. Wir haben dann ein breites Netzwerk vor Ort, was uns informiert über diese Fälle. Und dann gibt es ein Auswahlgremium, das einen relativ langen Katalog hat und schaut, ob das Mädchen, was eben dann für eine Aufnahme in eins unserer Häuser in Frage kommt, diese Punkte erfüllt. Im Wesentlichen lässt sich das so runterbrechen auf Bedürftigkeit und natürlich auch den vom Mädchen oder von den Fürsorgeberechtigten, wenn es sie dann eben gibt, geäußerten Wunsch, dass das passiert. Und wir schauen eben auch ein bisschen auf das Potenzial, weil ja die Idee eben ist, diese Mädchen zu Leadern einer neuen Generation heranwachsen zu lassen und so dann auf die lange Sicht die Gesellschaft zu verändern.
Die Situation von Mädchen ist in vielen Ländern der Welt schlechter als die von Jungs, was die Schulbildung betrifft zum Beispiel. Warum ist das dort in Kolumbien so?
Auch das hat eine Vielzahl von Gründen. Also wir sehen, dass diese Mädchen vulnerabler sind. Das liegt wahrscheinlich an einem inhärenten strukturellen Machismus der Gesellschaft. Auch das kann man so schlecht runterbrechen, weil eben diese Mädchen in unterschiedlichen Situationen aufwächst. Wir sehen, dass diese Mädchen sehr früh schwanger werden. Ich habe ja auch in Kolumbien als Medizinstudent in der Gynäkologie gearbeitet und da war eine 14-Jährige, die schon 3 Kinder von 3 verschiedenen Männern hat, nichts Besonderes. Leider, diese Männer haben sich dann auch nicht um ihre Kinder gekümmert. Es gab im Gegenteil sogar den Anspruch, dass die finanzielle Versorgung dann auch noch von diesen Mädchen zu leisten ist. Wir sehen da viel, auch was mit sexuellem Missbrauch zu tun hat. Wir glauben, dass wir diesen Mädchen besonders helfen, aber wir glauben auch, dass wir dadurch, dass wir diesen Mädchen besonders helfen, der Gesellschaft besonders helfen können. Also es ist tatsächlich ein Projekt, was die Mädchen besonders im Blick hat, aber das auch damit auch eine Strategie verfolgt. Das möchte dann eben die Jungs in demselben Alter nicht alleine lassen, sondern glaubt, dass wenn die Mädchen gestärkt werden, auf die lange Sicht eben auch die Jungs was davon haben.
Sie haben es eben angesprochen, Sie waren dort als Praktikant und daraus ist die Gründung dieser Hilfsorganisation hervorgegangen. Ja. Warum hat das bei Ihnen so lange angehalten? Was hat Sie da so tief bewegt, dass Sie gesagt haben, da möchte ich mich dauerhaft engagieren, dass es diesen Mädchen wenigstens besser geht?
Ja, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen dickköpfig, würde meine Freunde sagen. Ich war damals 2015 das erste Mal da und das war nicht so geplant, dass es sich so lange hinziehen würde, beziehungsweise schon, dass es sich so lange hinziehen würde, aber wir dachten eigentlich, dass wir mit dem ersten Projekt eben mehrere Jahre beschäftigt sind. Ich weiß noch, wie der Ortsbischof sagte, was hier dringend gebraucht wird, ist ein Heim für junge Mädchen, die eben aus den Wäldern kommen, uns in die Schule gehen wollen und dann eben hier in sehr ungünstigen Situationen sich wiederfinden. Und er sagte, das wird so etwa 40.000 bis 50.000 Euro kosten. Und ich dachte mir, na gut, ich fange mal an zu sammeln. Das wird ja wahrscheinlich so 4, 5 Jahre dauern, bis ich das zusammenbekomme, weil ich dachte, so 40, also 10.000 Euro pro Jahr, das kriegst du hin, die zu sammeln. Und dann hatten wir dieses Geld eben nach einigen Wochen. Und das lag im Wesentlichen daran, dass ich viele meiner Freunde, meiner Bekannte, aber auch Menschen, die ich bis dahin noch nicht kannte, eben von dieser Idee haben anstecken lassen und sich dahinter gestellt haben. Was sehr schöne Wochen waren für mich, weil man den Eindruck hatte, dass auch meinen Freunden das nicht egal ist, was ich da erlebt habe. Und dann war irgendwie klar, dass es weitergehen könnte. Und der Rest war eigentlich eine relativ organische Entwicklung. Klar habe ich mich dahinter gehängt, aber klar haben sich eben auch viele andere dahinter gehängt. Und dadurch, dass wir das zusammen gemacht haben, dadurch ist es recht groß und hoffentlich im Sinne der Mädchen vor Ort eben auch erfolgreich geworden.
Vom Bischof haben Sie gerade gesprochen. Mhm. Die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, ist ein wichtiger Partner für Sie dort am Ort. Warum?
Das hat pragmatische Gründe im Wesentlichen. Also Casogar ist eine konfessionell ungebundene Organisation, die humanitäre Anliegen verfolgt und dafür im Prinzip sich die besten Partner vor Ort aussucht. Die besten Partner sind natürlich immer die Menschen vor Ort, um die es geht, in dem Fall also die Mädchen. Aber wir müssen eben auch auf Strukturen, auf Institutionen zurückgreifen können, um mehr zu erreichen. Und da ist die einzige oder zumindest die in dieser Hinsicht am besten funktionierende Institution, vielleicht kann man es so sagen, eben die katholische Kirche, die dort sehr stark ist, die dort auch viele humanitäre Projekte verfolgt und die sich uns als institutioneller Partner eben angeboten hat. Ich selber habe hier viel in der Kirche erlebt, auch viel Gutes persönlich. Und fühle mich der Kirche trotz allem, muss man sagen, verbunden. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass wir viel mit der Kirche arbeiten, sondern der Grund dafür ist, dass es einfach funktioniert vor Ort.
Die katholische Kirche hat ja eine lange Tradition, was die Förderung von Mädchenbildung anbetrifft. Einerseits gilt ja auch für Deutschland katholische Mädchenschulen. Andererseits gibt es in der katholischen Kirche keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Wie erleben Sie diese Spannung? Dass sie einerseits Mädchen bilden, Sie sprachen vorhin von Leadership, und andererseits wissen, da haben sie es mit einer Institution zu tun, die Frauen nicht gleichberechtigt.
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Das hat auch schon zu der einen oder anderen anfüllenden Diskussion mit Verantwortungsträgern sozusagen vor Ort geführt. Wir versuchen das relativ pragmatisch zu sehen. Also klar ist, wenn man die Dinge wirklich bis zum Ende ausdiskutieren würde, würde man an so einigen Stellen nicht zum gleichen Ergebnis kommen. Klar ist aber auch, wenn wir deswegen die Zusammenarbeit mit der Kirche vor Ort nicht weiterführen, dann ist den Mädchen vor Ort auch nicht geholfen.
Sie sehen es also pragmatisch, ja. Auch da.
Wir versuchen sehr pragmatisch zu sehen und wir haben auch den Eindruck, und das unterscheidet vielleicht auch dann ein Teil der Kirche vor Ort von der Kirche, wie wir sie hier in Deutschland erleben, dass die Verantwortungsträger das da auch recht pragmatisch sehen. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt zur sexuellen Gesundheit von Frauen oder zur Familienplanung und das wollten wir auf jeden Fall durchführen und da hat die Kirche gesagt, das wollen wir aber nicht, dann macht das doch ohne uns und haben uns sogar noch einen Partner empfohlen.
Das heißt zum Beispiel, dazu hätte jetzt auch gehört, Verhütungsmittel.
Absolut, natürlich. Da hat uns eben der Ortsbischof darauf hingewiesen, dass seine Kirche das nicht unterstützen will, dass er da nicht Projektträger sein will. Er hat nicht gesagt, nicht unterstützen, aber dass er nicht Projektträger sein will. Hat uns einen anderen empfohlen und mit dem haben wir das dann auch durchgeführt. Das hat auch jetzt zu keiner Verstimmung oder so auf der Gegenseite geführt. Ne? Klar hätte ich mir gewünscht, dass da eine andere Meinung gewesen wäre, aber ich glaube dadurch, dass man eben auch als Bischof oder als Geistlicher, als Priester im Schoko sehr viel mehr Kontakt mit sehr viel mehr verschiedenen Menschen hat, als man es wahrscheinlich jetzt hierzulande hat, wenn man es jetzt platt sagen will, irgendwie näher an den Menschen dran ist, dass dadurch auch wahrscheinlich ein gewisser Pragmatismus kommt, dass man lösungsorientierter ist. Und zumindest erleben wir das bei der Durchführung der Projekte so. Ne? Ja, klar, wenn wir dann abends mit ihm zusammen beim Abendessen sitzen, dann sind wir da trotzdem nicht einer Meinung, aber das ist dann für alle Seiten in Ordnung.
Sie hatten vor einigen Wochen eine Audienz beim Papst. Mhm. Sie waren in Rom. Was haben Sie von dieser Audienz erwartet und was kam dann raus?
Das hat natürlich zwei Seiten. Ne? Die eine ist, dass wir auch hier recht pragmatisch sind und uns gedacht haben, das ist ja auch ein Aufwand zu einer Audienz natürlich, das anzufragen und uns zu organisieren. Und dass wir uns natürlich auch als NGO gefragt haben, so wer hat jetzt wirklich was davon, dass wir den Papst treffen. Ne? Das andere ist natürlich die persönliche Seite, dass es eine großartige Erfahrung ist und interessant, inspirierend und so weiter. Ne?
Was ist da so großartig dran? Glauben Sie wirklich, da dem Stellvertreter Christi begegnet zu sein? Oder was ist das Großartige?
Also das Großartige daran ist, dass egal wie man jetzt zur Kirche oder zum Papst steht, dass man da einem Weltenführer, kann man vielleicht schon sagen, gegenübertritt. Ne? Der eben auch mit vielen anderen Staatsoberhäuptern zu tun hat und man liest viel von ihm, weil er hat großen Einfluss. Und das mal persönlich zu erleben, ist natürlich interessant. so gucken, wie wirkt er aus der Nähe, was wird vielleicht medial von ihm kolportiert, was erlebt man dann persönlich. Das ist einfach interessant.
Und substanziell, was kam substanziell raus?
Substanziell kam raus, da sind wir jetzt mal wieder auf der pragmatischen Seite, dass wir dadurch Aufmerksamkeit in Kolumbien auf den Chocó lenken konnten. Der Chocó ist eben eine marginalisierte Region in Kolumbien. Kolumbien ist das Land, was auf Platz 3 steht, wenn es um die Ungleichheit geht zwischen Reich und Arm. Es gibt eben sehr reiche Gegenden, aber es gibt auch eben auch völlig vergessene Ebenen, wie der Chocó, wo wir arbeiten. Und während das eben in Deutschland noch nicht mal das Domradio so wirklich interessiert hat, dass wir da waren, waren wir eben auf der Titelseite der größten kolumbianischen Tageszeitung in Bogotá mit auch vielen Informationen über den Chocó. Und das war 2 Wochen vor der Wahl. Hoffentlich ein Zeichen in die Richtung, dass man sich um diese Region eben auch kümmern sollte. Und das ist für mich der Hauptgewinn dieser ganzen Veranstaltung gewesen. Und persönlich war es interessant insofern, als dass, also ich war schon beeindruckt davon, wie man durch diesen apostolischen Palast ging und wie unaufgeregt dann doch trotz dieses pompösen Rahmens die Begegnung mit dem Papst ist, dass er sehr interessiert an uns war, dass er am Ende sowas sagte, wie beten Sie für mich, denn das ist kein leichter Job, das ist aber ansonsten keine großen Segnungen oder gemeinsame Gebete oder sowas gab, sondern dass es ein eigentlich sehr offenes Treffen war. Ne? Dass da jetzt keine großen Impulse für unsere Arbeit hinzugekommen sind, außer dass er gesagt hat, dass er das wichtig findet, das ist wahrscheinlich so. Aber da darf man vielleicht dann auch eine halbe Stunde nicht über große Erwartungen dann eben so ein Treffen haben.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat vor 2 Wochen eine Studie veröffentlicht. Da geht es um den sogenannten Adveniat-Bischof. Stehle. In dieser Studie kam heraus, dass dieser Bischof einerseits selbst ein Missbrauchstäter ist und auf der anderen Seite seine Position in diesem Hilfswerk, in diesem Lateinamerika-Hilfswerk dazu genutzt hat, um des Missbrauchs beschuldigte Priester aus Deutschland einfach dorthin zu versetzen und sie auch der juristischen Verfolgung zu entziehen. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie so etwas lesen? Macht Sie das wütend?
Ich muss sagen, dass ich das jetzt tatsächlich nur am Rande mitbekommen habe, aber ich bekomme natürlich sehr viele andere Dinge mit und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wütend man das macht. Wenn man dann über die Strukturen nachdenkt, die man erkennt und darüber, was andere innerhalb dieser Strukturen erlebt haben, dann ist das sehr erschütternd. Und na, man hat natürlich dort Leute kennengelernt, die einem wichtig sind, mit denen fühlt man sich verbunden, aber ja, das ist zutiefst traurig.
Warum engagieren Sie sich für und mit dieser Kirche?
Ich sehe in meinem Engagement für Kaso gar kein Engagement für die Kirche. Ich sehe ein Engagement mit der Kirche. Das schon. Wir haben die Kirche als Partner. Wir suchen uns dann natürlich auch in gewisser Weise die Menschen aus, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir machen das, weil wir glauben, dass wir damit helfen können und dass wir ohne die Kirche in Kolumbien schlechter dastehen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Unter dem Strich steht dann, dass die Kirche uns dabei hilft und wir auf dem Weg dahin keine Dinge machen müssen, hinter denen wir nicht stehen. Die wir nicht mitgehen können. Ja, dass wir da keine Wege gehen, die wir nicht mitgehen können.
Kolumbien hat seit neuestem einen linken Präsidenten.
Ja.
Was erwarten Sie von ihm?
Wir versuchen uns aus der Politik halbwegs rauszuhalten, ne, weil wir uns eben als NGO sehen und wollen auch zum Beispiel vor Ort keine Aufgaben übernehmen, für die eigentlich der Staat zuständig wäre, ne, weil wir dann eben auch schnell erleben, dass der Staat sich da aus der Verantwortung zieht. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass er seine Versprechungen umsetzt. Er ist der erste, muss man sagen, linke Präsident in der kolumbianischen Geschichte. Aus verschiedenen Gründen gab es das bisher eben nicht. Und er hat auch eine Vizepräsidentin. Und die beiden haben eben die Agenda, die soziale Ungleichheit vor Ort zu vermindern. Und wenn sie das ernst meinen, dann ist das für den Chocó natürlich eine große Nachricht. Jetzt ist er aber erst, glaube ich, 3, 4 Wochen oder so im Amt. Insofern muss man schauen, was er davon dann umsetzen kann. Die Hoffnung ist groß. Die Erwartung, das kann ich nicht sagen, da stecke ich nicht so sehr drin. Da versuche mich eben auch auf unsere Arbeiten zu konzentrieren. Und wenn wir dabei Rückendeckung bekommen, dann ist das natürlich umso besser.
Die Region der Chocó, die Region, in der Sie sich engagieren, die wird auch touristisch beworben. Dort seien schöne Flüsse und herrliche Strände, habe ich im Internet gelesen. Es sei ein unentdecktes Paradies. Wünschen Sie, dass dieses Paradies touristisch entdeckt wird?
Ja, das finde ich ist eine sehr gute Frage. Also man muss schon sagen, dass es Tourismus im Chocó gibt, aber nur in einem sehr begrenzten Maße. Also man kann eben dann von Bogotá nach Quibdó fliegen, das ist die Hauptstadt, und von da dann direkt weiter in diese relativ kleinen Dörfer am Pazifikstrand. Es stimmt, dass natürlich der Chocó ein unglaublicher Reichtum an Natur ist, an ganz viele Tierarten gibt es da. Das hängt eben historisch auch damit zusammen, dass dort eben die Landmassen Nord- und Südamerika zusammengekommen sind und der Dschungel da besonders dicht ist und eben auch die Flora und die Fauna von beiden Kontinenten da aufeinandertreffen. Aber es stimmt eben auch, dass das ein Paradies ist, was durch die ganzen Kriege, durch den Goldabbau, Choco ist der goldreichste Ort Südamerikas, und das Quecksilber, was verwendet wird, um das Gold herauszulösen, dass der Choco dadurch eben stark beeinträchtigt ist und es da viel Umweltzerstörung gibt. Insofern ist das mit den herrlichen Flüssen leider nur so halb richtig. Grundsätzlich bietet so ein Tourismus wahrscheinlich auch Chancen dafür, dass es vielen Menschen dort besser geht, dafür, dass dort investiert werden kann in nachhaltige Projekte. Aber so ein Tourismus bietet natürlich auch die Gefahr, dass das eben die Natur vor Ort oder auch vielleicht auch die Menschen noch mehr ausgenutzt werden. Ich hatte kürzlich eine E-Mail geschrieben an ein Kölner Unternehmen, was Abenteuerreisen anbietet und dann eben mit einem Club an Westeuropäern den Darien Gap überqueren wollte. Das ist dieser undurchdringliche Dschungel oder angeblich undurchdringliche Dschungel eben zwischen Kolumbien und Panama, wo jetzt aktuell auch alle Flüchtenden, die auf dem Landweg eben von Süd nach Nordamerika wollen, durch müssen und sich da stauen, und viele, die da reingehen, kommen da nicht mehr raus, weil es da eben viele wilde Tiere gibt, Tropenkrankheiten, aber eben auch Banden, die diese Flüchtenden dann eben ausrauben. Dieses Kölner Unternehmen wirbt eben mit einer Abenteuerreise, dass sie das schaffen wollen, da ebenso durchzukommen, ohne auch mit einem Wort auf diese Situation einzugehen. Das ist sicher die Art von Tourismus, die es vor Ort nicht braucht.
Wenn die Mädchen gestärkt werden, haben auch die Jungen etwas davon, sagt Theodor Rüber. Mit dem Arzt habe ich über sein Engagement in Kolumbien und über seine Begegnung mit Papst Franziskus gesprochen, mit dem Papst, der auch keinen leichten Job hat. Ein Bibliodrama, das ähnelt den Passionsspielen von Oberammergau. Es ist nur individueller, ohne festes Drehbuch und ohne große Bühne. Im Bibliodrama können Menschen biblische Geschichten persönlich deuten und szenisch darstellen, angeleitet von Fachleuten. Seit etwa 50 Jahren wird dieser Zugang auch in der Gemeindearbeit und im Religionsunterricht genutzt. In Wuppertal hat am Wochenende der Europäische Bibliodrama-Kongress getagt und sich zwischen Trockenheit und Starkregen mit der Arche Noah beschäftigt. Sintflut, Strafe, Rettung. Elin Hinrichsen war dabei.
Es fängt schon damit an, dass ich gar nicht weiß, wie du mein Bild halten sollst, weil mein Rahmen ist klein.
Bärbel dirigiert, Dorota und Gerd halten die Werke, die sie bei der ersten Workshop-Einheit gestaltet hat, in die Höhe. Eine Art Fensterrahmen aus Sperrholz und ein Bild, Tusche, DIN A3-Format.
Okay, hier. Ja.
Jetzt stimmt die Perspektive. Bärbel schaut durch das Fenster auf das Bild und fühlt sich in die Person des Noah ein.
Und nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben hinaus.
So liest sich das, was Bärbel gerade versucht hat nachzuerleben, im ersten Buch Moses, Genesis 8. Schrittweise sich hineinversetzen in Bibeltexte, ein wichtiger Grundstein für das sogenannte Bibliodrama. Es ist kein Theaterstück vor Publikum, sondern persönlicher Zugang zu einer im Vorfeld festgelegten Bibelstelle und Gruppenbildung zugleich, angeleitet von Fachleuten.
In der jüdischen Tradition spricht man vom weißen und vom schwarzen Feuer.
Christina Ziepert, Co-Leiterin dieses Workshops.
Und das schwarze Feuer sind die Buchstaben, also der schwarz geschriebene Text. Und das weiße Feuer sind die Zwischenräume, das, was nicht gesagt ist. Es wird nicht erzählt, wie es dem Noah ging, als die Sintflut kam, was er gefühlt hat oder sowas. Das füllen wir im Bibliodrama, also diese Zwischenräume.
Und das mit ganz unterschiedlichen Techniken, mit Tanzen, Schreiben, Malen, unerschrocken und ganzheitlich. Hier in Wuppertal über 4 Tage hinweg, in 4 unterschiedlichen und gleichzeitig laufenden Workshops mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus 11 Ländern. Mit welcher Haltung schaut Noah, nach 40 Tagen eingesperrt sein, durch dieses Fenster da nach draußen? Und was sieht er überhaupt? Genau das ist gerade jetzt der Arbeitsauftrag. Bärbel probiert, von hinter ihrem Fenster und vor ihrem Ausblick auf die neue Welt, eine ganze Reihe von Körperhaltungen aus. Sie entscheidet sich für ein in die Hand gedrücktes Kinn und einen schräg geneigten Kopf.
Mein Noah ist ja von der Haltung her so, kann das wirklich sein? Also gibt es tatsächlich Himmel und Wasser? Und noch was dazwischen? Ist die Erde da wirklich schon zu sehen?
Endlich. Dorotas Noah scharrt mit den Hufen, will die Welt erkunden Und Gerd ist gerade noch dabei, die für ihn stimmige Haltung in seinem Körper zu erspüren. Fast wie im Tanz bewegt er sich vor seinem Fenster, verlagert sein Gewicht, die Arme, den Kopf, mal vor, mal zurück, ein Noah auf dem Sprung.
Es war so dieses, naja, so was ganz Staunendes, Ungläubiges, aber auch sehr dynamisch nach vorne bewegtes, es geht weiter und wo geht's jetzt hin?
Die Welt, wie Noah sie bislang kannte, hinweggespült von den Fluten. Die ganze Welt da draußen ist neu, unbekannt, vielleicht gefährlich, aber auch gestaltbar. Genesis 8 ist ein hochaktueller Text. Gerade heute findet Christina Ziebert.
Wir haben so viele sinnflutartige politische Themen durch Corona, den Populismus, den Ukraine-Krieg. Wir brauchen ein Fenster, wir brauchen Lichtblick, wir brauchen eine Öffnung, eine Suche, ein Tasten. Wir brauchen auch das Miteinander. Also ich erlebe viel Spaltung, viel Zerstörung, auch durch die Pandemie. Und wir müssen eigentlich mehr zusammenrücken und können uns das gar nicht leisten, uns da zu zerfetzen.
Nächste Übung. Die Rahmen und Ausblicke sind an die Fenster geklebt und jeder und jede stellt sich vor sein oder ihr Bild und nimmt die für ihn oder sie passende Haltung ein. Dann bewegen sich alle langsam durch den Raum und schauen auf die Fenster und Ausblicke der anderen Noahs. Jeder und jede hat eigene Worte auf seinen und ihren Fensterrahmen geschrieben. Worte, die aus der Anfangsübung am Morgen entstanden sind.
Ja, wir haben in der Stille gesessen, also 40 Minuten.
40 Minuten Stille aushalten, in Anlehnung an die 40 Tage, die Noah auf der Arche war. Andrea, Teilnehmerin und erfahrene Bibliodramaleiterin, schreibt wie alle anderen auf, was in dieser Zeit in ihr hochkommt.
Trauer über die Situation der Menschheit im Moment. Also ganz große Trauer über diesen Krieg und darüber, dass die ökologische Frage, der Klimawandel, dass wir Menschen das nicht in den Griff kriegen. Also, oder dass es so eine Rolle rückwärts ist. Und Trauer über unser Verhalten eigentlich als Menschen.
Die Tanzübung lässt alle hier näher zusammenrücken. Die Bewegungen sind freier geworden, fließender, zuversichtlicher und sie haben sich einander angepasst.
Ich atme ein, ich atme aus. In mir bildet sich ein Wort jetzt.
Aussicht.
Aussicht.
Himmel.
Himmel.
Veränderung.
Veränderung.
Andreas Paquet geht vom Tanz der Haltungen direkt in die nächste Übung. Der Co-Leiter und Pfarrer im Ruhestand schreitet von Mensch zu Mensch. 3 Jahrzehnte lang hat er mit Hilfe von Bibliodrama Gemeindeaufbauarbeit gemacht.
Bibeltexte sind deswegen aktuell, weil wir sie immer weiterschreiben. Wenn ich sie sozusagen als Folien nehme für mich selbst in meiner gesellschaftlichen Realität, dann sind sie jetzt.
Bärbel, Dorota, Gerd und Co. versetzen sich gerade in die Rolle des Raben und der Taube, die Noah nacheinander zur Erkundung aussendet. Die Gruppe wird immer ausgelassener. Die Leute jagen sich, sie stupsen sich an. Ist Gott hier anwesend?
Natürlich, na klar. Gott ist Energie. Gott ist Dynamis, ein ganz alter Gedanke. Ja, und das, was öffnet, auch irritiert. Gott ist ja auch Irritation. Und wir lassen uns einfach auch mit diesem Spirit ein, ohne jetzt Form zu werden. So, das ist ja immer schrecklich, wenn man das so macht. Ne? Finde ich mal furchtbar. Nee, aber das passiert jetzt permanent.
Sich fühlen wie Noah auf der Arche. Elin Hinrichsen war beim Bibliodrama-Kongress in Wuppertal dabei. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den 10-Uhr-Nachrichten nicht so sanft weiter wie beim Bibliodrama mit Noah. Hier folgt jetzt die Sendung Kontrovers und da diskutiert mein Kollege Jasper Barenberg mit seinen Gästen die Zukunft des 9-Euro-Tickets. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.